HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Jetzt geht's um Kuhglocken. Weil den Nachbarn das Gebimmel dieser nämlich zu laut ist, wird seit Jahren vor Gericht gestritten.
Kläger haben in diesem Prozess das Problem, dass sie beweisbelastet sind. Und die Beweise über den Lärm von Kuhglocken, die nur sehr unstet stattfinden, natürlich sehr schwer zu erbringen sind.
Der hat auf drei Seiten Landwirtschaft und regt sich über sowas auf, also über die Landwirtschaft.
Die Frösche seiner Nachbarn erreichten Spitzenwerte von 80 Dezibel. Er hat es gemessen. Es dröhnten die Traktoren, die Rasenmäher, die Motorsägen.
Das ist total herrlich mit Vögeln und Natur und allem drum und dran und großer Straße. Und man hat so beide Welten.
Ich finde es einfach nur lächerlich, das Ganze. Also ich konnte nicht aufs Land ziehen und dann über das Landleben aufregen.
Von wegen Friede sei ihr Erstgeläute, so dichtete zwar Friedrich Schiller, der Schwabe in Thüringen, über die Glocke in seinem Lied von der Glocke, aber diese Dichtung hat nichts mit der Wahrheit in Oberbayern zu tun, denn dort in dem kleinen Ort Holzkirchen sorgen Glocken für Unfrieden. Diese Glocken hängen allerdings nicht in der Glockenstube einer Kirche, sondern an den Hälsen der Kühe, die dort leben. Und diese Kühe können nicht in Frieden grasen, weil es zwei zornigen Nachbarn nicht gefällt. Ein Ehepaar fühlt sich gestört vom Geläut der Kuhglocken und zieht von Gericht zu Gericht, um diesem lärmenden Brauchtum eins auf die Glocke zu geben. Bislang vergeblich, denn nach dem Landgericht in München hat heute auch das dortige Oberlandesgericht die Klage gegen das Geläut abgewiesen. Für uns heute Abend ein Anlass, die Kuh samt Glocke durch das Dorf zu treiben und ein paar grundsätzliche Fragen einzuläuten, die bei diesem bemerkenswerten Gerichtsverfahren mitschwingen. Denn hat nicht jedes Ambiente seine immerwährende Geräuschkulisse, das Land ebenso wie die Stadt? Und gehören Kuhglocken nicht untrennbar zu den glücklichen Kühen Bayerns und des Alpenlandes? Aus gutem Grund oder doch wenigstens aus alter Tradition? Sollten wir uns also jener Erkenntnis fügen, die da lautet, Land ist laut, obwohl oder gerade weil dieser Umstand nicht immer an die große Glocke gehängt wird? Der Lärm des Brauchtums, warum die Kuh die Glocke braucht, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. An dem Tag, an dem bayerische Lebensart auf bayerische Gerichtsbarkeit getroffen ist, was uns wiederum an eine gute alte Fernsehserie erinnert hat.
Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht.
Tja, die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Aber egal, wie viel gute alte Zeit noch im Land der Bayern steckt, ein königliches Amtsgericht gibt's dort nicht mehr. Und es ist auch längst kein Amtsgericht mehr, das den Kuhglockenstreit von Holzkirchen verhandelt. Kläger und Beklagte sind, wie gesagt, schon vom Amtsgericht über das Landgericht bis zum Oberlandesgericht gekommen. Die Verhandlung dort hat unser Reporter David Herting beobachtet bis zum heutigen Verkündigungstermin. Und er kennt auch den Fall, der mit diesem Termin wohl noch längst nicht abgeschlossen ist.
Ein Ehepaar hat sich vor wenigen Jahren ein großes Haus in einer idyllischen Gegend nahe dem oberbayerischen Holzkirchen gekauft. Ruhig war es damals dort, aber nicht besonders lange. Einige Monate nach dem Einzug des Ehepaars verpachtete die Gemeinde Holzkirchen eine direkt angrenzende Wiese an eine Bäuerin. Die kam dann bald mit ihren Kühen zum Weiden. Die Tiere waren nicht zu überhören. Vor allem hörte das Ehepaar diejenigen Kühe, die eine Kuhglocke um den Hals trugen. Nachts war es dann so schlimm, dass das Ehepaar nach eigenen Angaben kein Auge mehr zutun konnte und die Ehefrau Depressionen bekam. Dazu kam Gestank durch ausgebrachte Gülle und Insekten, die durch die Kühe angelockt wurden. Die Sache ging deswegen 2015 zum ersten Mal vor Gericht, weil der Ehemann klagte. Das Ergebnis ein Vergleich. Die Kühe mit Glocke mussten auf einen Teil der Weide, der 20 Meter entfernt von dem Grundstück des Ehepaars lag. Doch dieser Kompromiss reichte den Eheleuten nicht, es war immer noch zu laut. Es ging wieder vor Gericht. Immer wieder wurde diskutiert, ob es im Flachland überhaupt Kuhglocken bräuchte und dass das Ehepaar sogar bereit sei, der Bäuerin geräuschlose GPS-Glocken für ihre Kühe zu finanzieren. Doch das wollte die Bäuerin nicht. Die Glocken sind für sie Tradition, mit GPS gäbe es keine Erfahrungen, sagte sie. Schlussendlich zog auch die Kuhglockengeschädigte Ehefrau vor Gericht, doch auch sie scheiterte in erster Instanz. Dann war wieder der Ehemann dran. Vor dem Oberlandesgericht München wurde der Fall erneut behandelt. Im Prozess wurde das nächtliche Glockengeläut vorgespielt. Bei Messungen am Schlafzimmerfenster hätten die Geräte eine Lautstärke von mehr als 70 Dezibel angezeigt. Das Gericht nannte die Lärmangaben teilweise zu pauschal. Zu einer Beweisaufnahme vor Ort kam es in diesem Fall dann auch nicht. Das Oberlandesgericht wies die Berufung heute zurück. Während sich die Bäuerin freute, stellte sie sich aber dennoch auf einen nächsten Gerichtstermin ein. Die örtliche Politik ist zufrieden über den heutigen Gerichtstag. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner, in deren Stimmkreis Holzkirchen liegt, sagte, Zitat, wer privilegiert im Oberland leben möchte, sollte auch die Lebensgepflogenheiten der Menschen hier akzeptieren. Zu unserer ländlichen Lebensart gehört die Kuh auf der Weide samt Kuhglocke. Dieses Bild, das die Politikerin vermittelt, ist in diesem Fall allerdings nicht ganz korrekt. Denn schließlich kommt das klagende Ehepaar nun mal selbst aus der Gegend mit Wiesen, Kühen und Glocken und nicht etwa aus einer weit entfernten norddeutschen Großstadt. Nach all den vielen Prozessen ist noch immer nicht Schluss. Denn auch wenn das Oberlandesgericht München eine Revision nicht zugelassen hat, will das Ehepaar eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einreichen. Und außerdem steht bei der Ehefrau ebenfalls eine Verhandlung in zweiter Instanz noch aus.
Soweit der Bericht unseres Gerichtsreporters David Herting in München. Peter Hartherz ist der Anwalt des Unternehmers Reinhard Unterberger, der heute mit seiner Klage gegen das Kuhglockengeläut in seiner Nachbarschaft vor dem Oberlandesgericht München gescheitert ist. Guten Abend, Herr Hartherz.
Guten Abend.
Haben Sie selbst eigentlich schon mal bei Ihren Mandanten übernachtet und sich einen Eindruck verschafft?
Nein, persönlich habe ich dort noch nicht übernachtet und habe mir auch persönlich den Eindruck noch nicht verschafft, aber in der Nähe schon.
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Es gab keine Gelegenheit. Ich komme ja auch nicht aus der Gegend, sondern von weiter weg.
Ihr Mandant kommt, wie wir eben noch mal gehört haben, nicht von weiter weg, sondern durchaus aus der Region. Und Sie haben ja immer wieder berichtet, dass er vor dem Kauf des Hauses sich erkundigt habe, ob auf der Wiese nebenan Vieh weidet, was zum Zeitpunkt des Kaufs nicht der Fall war. Aber wir zumindest haben nirgendwo gehört oder gelesen, dass die Gemeinde Holzkirchen versprochen hätte, auf dieser Wiese wird es nie und nimmer Viehhaltung geben. Also hätte Ihr Mandant, gerade wenn er aus der Gegend kommt, doch mit Kuhglocken rechnen müssen, oder?
Ja, aber nicht so unmittelbar vom Schlafzimmerfenster. Man muss ja sehen, dass das Haus direkt an der Weide steht. Und dadurch, dass dort nie Weideviehhaltung war und auch ein Bauer ja nicht plötzlich zuzieht, musste er damit nicht rechnen, dass natürlich dann die Gemeinde ihre Grundstücke umplant und dann der Bäuerin ein neues Grundstück zuweist, damit hat er nicht gerechnet.
Nun hat Ihr Mandant ja, so ist jedenfalls unsere Information, noch bevor der ganze Vorgang zum ersten Mal vor Gericht ging, seine Nachbarin dazu bewegen können, alle Kuhglocken bis auf eine von ihren Kühen abzuhängen. Warum hat er Ihrem Mandanten das nicht gereicht?
Weil es immer noch sehr laut war. Man muss sich so eine Kuhglocke, das war dann halt eine sehr große Kuhglocke, eben vorstellen. Und wenn die gerade im Sommer unmittelbar vor ihrem Schlafzimmerfenster die ganze Zeit bimmelt, dann stört es schon. Und dann wird natürlich auch in solchen Situationen immer nach dem Sinn und Zweck gefragt. Und wenn alle anderen Kühe keine Glocke haben, warum muss dann die eine Glocke haben? Dann fühlt sich der liebe Nachbar möglicherweise auch provoziert.
Nun hat ja schon die zweite Instanz die Klage Ihres Mandanten abgewiesen, ohne überhaupt in eine Beweisaufnahme einzutreten, weil Ihr Mandant eben diesem Vergleich, von dem wir ja vorhin gehört haben, zugestimmt hat. Das sollte doch eigentlich ein Hinweis darauf sein, dass Sie möglicherweise auch weitere Instanzen nicht bewegen können, zu einem anderen Ergebnis zu kommen, oder?
Nun, also es bleibt jetzt nur noch die sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof und dass diese natürlich keine hohen Erfolgsaussichten hat, weil die halt in sehr hoher Prozentzahl zurückgewiesen wird. Das ist uns schon bewusst, aber Sie haben es richtig angesprochen, es wurde kein Beweis erhoben und wir gehen davon aus, dass möglicherweise, insoweit muss man auch nochmal mit einem beim BGH zugelassenen Rechtsanwalt in Karlsruhe reden, da eine Verletzung rechtlichen Gehörs unter Umständen beheimatet sein könnte.
Sie meinen also, dass Sie Ihren Mandanten guten Gewissens raten können, in dieser Sache noch weiter zu gehen bis zum Bundesgerichtshof oder gegebenenfalls auch bis zum Bundesverfassungsgericht?
Naja, Bundesverfassungsgericht ist jetzt natürlich noch ein ganz weiter Schritt, aber man kann durchaus raten, wenn man denn, man hat ja im Prinzip nichts zu verlieren. Ne? Man kann ja nur gewinnen, nämlich dass man endlich wieder in Ruhe schlafen kann, wenigstens ab und an im Sommer. Das ist ja genau im Sommer auch, wo man manchmal vielleicht auch gern mit offenem Fenster schläft. Ne?
Peter Hartherz, der Rechtsanwalt des Ehepaares, das gegen das Geläut von Kuhglocken in seiner Nachbarschaft geklagt hatte und heute auch vor dem Oberlandesgericht München nicht Recht bekam. Vielen Dank, Herr Hartherz, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat eh niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht.
Oder im Amtsgericht Miesbach oder im Landgericht München oder im Oberlandesgericht München oder vielleicht sogar beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Denn das wäre die vierte Instanz, die der Kuhglockenstreit von Holzkirchen durchlaufen könnte, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch durchlaufen wird. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über den Lärm des Brauchtums und warum die Kuh die Glocke braucht. Und da kommen wir nun zu dem nicht ganz unwichtigen Umstand, dass die Kuh vielleicht eigentlich keine Glocke mehr braucht, weil es heutzutage ganz andere Möglichkeiten gibt, ihren Besitzer oder ihre Besitzerin auf dem Laufenden zu halten über den Verbleib ihres lieben Viehs. Und in diese Welt der multimedialen Viehhaltung nimmt uns jetzt der Kollege Udo Langenuhl mit.
Glocken am Kuhhals hatten dereinst Sinn. Zum einen wussten Almwirt und Landwirt stets, wo sich das gehörnte Vieh gerade herumtrieb. Andererseits half es verirrten Artgenossen, den Weg zurück zur sicheren Gruppe zu finden. Und, wie der Volksmund behauptet, auch bisweilen dem Hirten selbst, wenn der zu tief in den Maßkrug geblickt hatte. Wo's bimmelt, muss die Alm sein, wo's läutet, wartet die huldvolle Sennerin. In Zeiten, da uns Smartphones den Weg zur Alm per GPS weisen und Sennerinnen huldvoll nur noch in die Kameras der Schokoladenreklameindustrie lächeln, ist es unumgänglich, dass auch das Fleckvieh nebst Hochweide ins Digitale wechseln. Wer heute als coole Kuh unterwegs ist, muss smart sein. Die Kuh 2.0 kommt lärmreduziert daher. Glockengeläut ist nur im mittelbaren Umfeld der Milchproduzenten in vor- und hochalpinen Zwiebeltürmen zulässig. Das Internet of Chaos hat abgelöst, was jahrhundertelang gehämmert oder gegossen dem Nutztier um den Hals gehängt wurde. Hersteller für Hard- und Software in der binären Milchproduktion gibt's wie den sprichwörtlichen Sand am Meer. Von Horn bis Huf ist das Tier mit Sensoren gespickt, am Hals baumeln Antennen, die dem Landwirt drahtlos rund um die Uhr melden, wie es um das Milchvieh beschieden ist. Auf den Meter genau kann er mittels App orten, wo sich die Tiere tummeln, kann ablesen, wie der Puls schlägt, welchen Umfangs der Euter ist und ob Gundi oder Siglinde irgendwas auf einen der diversen Mägen geschlagen ist. Welche Mengen hat das Tier verdrückt? Wie effizient holt sie aus Gras und Kräutern die begehrte Milch heraus? Alles wird erfasst, durch Algorithmen gequetscht und dem Senner aufs Smartphone gebeamt. Kurz, der Wiederkäuer ist voll angekommen in der Cloud. SmartBell aus England oder die Lösung Cow Intelligence aus Israel bieten Kuhmonitoring inklusive Melkprozessüberwachung nebst integrierten, voranalysierten und umsetzbaren Daten für ein effizientes und profitables Herdenmanagement, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Im Stall und auf der Alm ersetzen Tablets die einstmals mühsam mit der Hand gekritzelten Tabellen, welches Vieh wann und wie viel Milch gibt und gab. Bimmeln ist für den Bauern von heute nur noch in sentimentalen Brauchtumsmomenten zulässig oder wenn Schweizer Skiverrückte ihren Helden auf der Piste zuklingeln. Wie man hört, soll es das aber auch bald digital geben. Per Bluetooth auf den Lederhosentaschen Lautsprecher gebeamt.
Kuhglocken sind also nur noch in sentimentalen Brauchtumsmomenten zulässig? Naja, so sieht das offenbar nicht nur der Kollege Udo Langenuhl, sondern so hatte das der klagende Unternehmer im oberbayerischen Holzkirchen auch gesehen und er hatte der benachbarten Kuhbesitzerin angeboten, ihre Kühe auf seine Kosten mit GPS anstelle der Kuhglocken auszustatten. Aber die Kuhbesitzerin hatte abgelehnt und gesagt, ob man heutzutage noch Kuhglocken braucht, wisse sie nicht, sie jedenfalls brauche sie. Michael Ritter, Brauchtumsforscher im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Ritter, warum sind Kuhglocken wichtig, wenn man sie praktisch betrachtet auch durch GPS-Sensoren ersetzen kann?
Kuhglocken haben tatsächlich ganz unterschiedliche Funktionen. Sie haben immer schon eine bedeutende Rolle im Volksglauben gespielt. Das heißt, man hat von ihnen angenommen, dass sie böse Mächte, Unheil, Krankheiten und Ähnliches vom Vieh fernhalten können und mit ihrem hellen Klang auf der anderen Seite auch das Gute anzuziehen vermögen. Kuhglocken haben die Funktion der Signalgebung, das heißt, sie sind Hilfsmittel für Hirten zum Auffinden der Tiere, vor allem in unwegsamem, nicht abgezäuntem Gelände, also insbesondere im Gebirge, aber nicht nur in den Alpen, sondern beispielsweise auch im Himalaya oder in den Anden. Darüber hinaus können sie als Schmuck dienen, denken wir beispielsweise an die Glocken, mit denen Pferde bei Prozessionen behängt werden oder Kühe beim Almabtrieb. Und natürlich sind sie auch eine Orientierungshilfe innerhalb der Herde. Das heißt, die Herdentiere bleiben durch den Glockenklang des Leittieres beisammen.
Da könnte man nun sagen, bis auf diese Schmuckkomponente, die Sie erwähnt haben, sind im Grunde alle Funktionen, die Sie aufgezählt haben, heute nicht mehr so ganz zeitgemäß. Die praktische Seite, haben wir schon gesagt, die Signalwirkung und die Orientierung kann man auch auf elektronische Weise erzeugen. Und was die Fähigkeit angeht, böse Mächte abzuwehren, Blitz und Hagel zu vertreiben und so weiter, daran glauben doch wahrscheinlich die wenigsten heutzutage.
Ja, so ist es tatsächlich. Natürlich haben sie diese Funktion verloren und natürlich könnte man auch die Glocken durch GPS-Geräte ersetzen. Da ist auch letztlich im Grunde genommen nichts einzuwenden, denn es ist tatsächlich eine sehr klischeehafte Vorstellung, auch zu glauben, dass Bräuche sich über die Jahrhunderte nie verändern würden. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben sich immer schon den veränderten technischen, kulturellen, gesellschaftlichen Situationen angepasst und haben sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Also diese Notwendigkeit wäre tatsächlich so nicht mehr gegeben.
Das könnte ja dann auch dazu führen, dass wenn man eben nicht mehr ernsthaft daran glaubt, dass der Klang der Glocken irgendwelche magischen Fähigkeiten hat, dass man dann auch diese Rituale weglässt, weil sie ohne den Glauben, der ursprünglich mal dahinter steckte, ja gar nicht lebensfähig sind. Gleichwohl erlebt man sowas, wir haben es ja eben im Beitrag auch gehört, bei Skirennen zum Beispiel. Wie erklären Sie sich das?
Also es ist tatsächlich so, dass diese Bedeutung im Volksglauben, im Aberglauben natürlich längst nicht mehr gegeben ist. Nichtsdestotrotz leben solche Traditionen weiterhin fort, weil sie halt einfach einen anderen Stellenwert innerhalb des ganzen Brauchgeschehens einnehmen. Das heißt, sie haben ein eher verbindendes Element, ein Element des Lokalkolorits, einer regionalen Identität. Das ist ein gewisser Bedeutungswandel, den solche Brauchinhalte dann auch vollziehen.
Auf der Website Ihres Vereins, des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, steht ja auch, Bräuche braucht man, sonst gäbe es sie nicht. Wozu braucht man denn Kuhglocken in ihrer Eigenschaft als Brauchtum aus Ihrer Sicht?
Es ist tatsächlich so, dass man die Kuhglocken in diesem speziellen Fall jetzt so nicht mehr braucht. Denn gerade dieser Aspekt der Orientierungshilfe, des Auffindens, ist natürlich nur noch in einem kleinen Teil Bayerns, sprich in diesem schmalen Gebirgsamt der Alpen, als solche gegeben. Bräuche braucht man natürlich im allgemeinen Sinn, wobei man das bei einzelnen Fällen natürlich dann auch durchaus berechtigt hinterfragen darf.
Regina Killer, die Bäuerin, deren Kühe samt Kuhglocken ja den Kläger veranlasst haben, vor die verschiedenen Gerichte zu ziehen, die sagt, es geht um unsere Traditionen. Wenn es so weitergeht, ist Bayern am Ende. Das ist ein großes Wort. Haben Sie trotzdem Verständnis dafür? Würden Sie das auch so sehen?
Das ist sicherlich in diesem Fall ein zu großes Wort, wenn man das auf die Kuhglocken bezieht. Grundsätzlich ist es aber natürlich schon so, dass wir auch bei den Bräuchen ganz gravierende Veränderungen in den letzten Jahrzehnten erleben. Und wenn so eine Situation auftritt wie hier, also im Streit um die Kuhglocken oder auch anderweitig im Streit um Hüllegestank oder um das Läuten von Kirchenglocken, dann sind das letztendlich doch sehr symptomatische Fälle, die zunehmende Pluralisierung unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Eine Pluralisierung, die natürlich mittlerweile auch in unseren Dörfern Einzug gehalten hat. Das heißt, wir haben dort natürlich längst keine homogenen Bevölkerungsstrukturen mehr mit einigermaßen gleichgearteten Ritualen, Lebensweisen, Wertvorstellungen oder Ähnlichem. Mit der Folge, dass natürlich auch die Toleranzbereitschaft abnimmt. Was dem einen Freude oder Selbstverständlichkeit ist, das ist dem anderen vielleicht ein Ärgernis.
Das heißt also, Bräuche werden möglicherweise nicht einfach ersetzt werden können, sondern fallen überhaupt weg. Das Phänomen des Brauchtums ist insgesamt im Schwinden begriffen?
Nein, das kann man so auf keinen Fall sagen. Im Gegenteil, man hat manchmal sogar den Eindruck, dass es heutzutage mehr Bräuche gibt denn je. Merkmal von Bräuchen ist aber, dass sie sich tatsächlich permanent verändern. Und so dürfen wir diesen Wandel durchaus auch mit einer gewissen Gelassenheit betrachten.
Gibt es bestimmte Faktoren, die diesen Wandel begünstigen? Wovon hängt das ab, dass Bräuche sich verändern in irgendeiner Form?
Es gibt tatsächlich einige Merkmale, die für das aktuelle Brauchgeschehen sehr symptomatisch sind. Eine zunehmende Eventisierung, das heißt, Bräuche müssen inszeniert werden, müssen großartig, prächtig aufgezogen werden, um auch die entsprechende Wahrnehmung zu finden. Wir erleben ein zunehmendes Konsumverhalten bei Bräuchen auch. Da meine ich jetzt nicht so sehr die typische Veränderungen, wie wir sie beim Weihnachtsfest beobachten können, vom religiösen Fest hin zu einem reinen Konsumfest, sondern ich denke hier auch mehr an dieses passive Brauch konsumieren. Wenn irgendwo eine Brauchveranstaltung stattfindet, dann gehen die Leute dort nicht mehr hin, um teilzunehmen, sondern nur noch, um zuzuschauen. Wir erleben das beispielsweise auch in Bayern bei dem Maibaumaufstellen. Früher musste man den mit Händen aufstellen, also mit Stangen. Er war damit Ausdruck dafür, dass man hier innerhalb eines Dorfes nur dann etwas erreichen kann, wenn man zusammenhilft. Heutzutage werden die Maibäume mit Kränen aufgestellt. Die Leute stehen daneben mit den Händen in den Hosentaschen und schauen zu. Da geht es dann am eigentlichen Sinn des Brauches vorbei.
Michael Ritter, Brauchtumsforscher im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Der Lärm des Brauchtums, warum die Kuh die Glocke braucht.
Einen Laut gab es, der den Lärm des geschäftigen Lebens immer wieder übertönte. Der, wenn auch noch so vielfältig, doch nie verwirrend klang und alles vorübergehend in eine Sphäre der Ordnung emporhob. Die Glocken. Die Glocken waren im täglichen Leben wie warnende gute Geister, die mit vertrauter Stimme bald Trauer, bald Freude, bald Ruhe, bald Unruhe kündeten, bald zusammenriefen, bald ermahnten. Man kannte sie mit ihren volkstümlichen Namen, die dicke Jacqueline, Glocke Röland. Man wusste, was das Anschlagen bedeutete und was das Läuten. Man war trotz des übervielen Glockenläutens nie abgestumpft gegen ihren Klang.
So beschrieb Johann Heusinger den Klang der Glocken in seinem Buch Herbst des Mittelalters. Zugegeben, er hatte dabei Kirchenglocken im Ohr, aber auch sie gehören ja ebenso wie die Kuhglocken, mit denen wir uns heute Abend vorrangig beschäftigen, zum Landleben. Zumal sie dort auf dem Land heutzutage auch deutlicher vernehmbar sind als in der Stadt mit deren vielen anderen lärmenden Geräuschen. Die Sehnsucht nach dem Land ist eine anthropologische Konstante, sagt Professor Werner Nell, Literaturwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum haben wir Menschen denn immer wieder diese Sehnsucht nach dem Land?
Ja, man müsste zunächst einmal vielleicht doch einschränken, das ist eine kulturanthropologische Vorstellung zu sagen, es sei eben eine anthropologische Konstante. Das ist es nicht so, dass wir sagen können, der Mensch ist von Natur aus das Wesen, das in dem Sinne dem Land sich zuwendet oder das Land sich nach dem Land sehnt. Es ist eher so, dass eben unter bestimmten historischen, kulturellen Entwicklungen erst einmal die Differenzierung, was ist Stadt, was ist Land, was ist überhaupt der ländliche Raum zustande gekommen ist, dass dann im Prinzip Menschen auf die Position oder in die Position gesetzt wurden, sich stellen konnten in diese Position, einen Blick auf dieses Land zu werfen und eben nicht sozusagen davon betroffen zu sein, da arbeiten oder leben zu müssen. Das heißt, eine gewisse Art von Freistellung gegenüber dem Landleben, die nötig ist, um in dieser Art und Weise überhaupt eine Sehnsucht nach dem Land entwickeln zu können. Und das kann man auch relativ gut datieren. Da kann man sagen, das ist etwas, was mit der Neuzeit im 18. Jahrhundert europaweit zustande kommt. Das ist im Prinzip die Entdeckung der Landschaft, die dann eben auch vor allem in der Literatur zustande kommt und von da aus auch dann bebildert wird.
Und diese Sehnsucht nach dem Land ist als kulturanthropologische Konstante stärker als eine entsprechende Sehnsucht zur Stadt?
Nein, das wird man vielleicht nicht sagen können. Man wird ja sagen, die Lichter der Großstadt, das ist ein anderer Topos, der ebenfalls, man könnte sagen, sogar schon in der Antike aufkommt und der eben dann, sagen wir, durch die verschiedenen Stationen der Kultur, der Zivilisationsgeschichte sich ebenfalls durchhält. Wir haben eher sozusagen eine gewisse Art von komplementärer Verteilung. Das heißt, es gibt eine gewisse Sehnsucht nach dem Land und demgegenüber dann eine gewisse Abwendung von der Stadt. Es gibt aber auch die Sehnsucht nach der Stadt und damit dann verbunden die Landflucht bzw. die Wegwendung vom Land. Die gehören als Konstellationen in die Beweglichkeit, wenn man so sagen will, der europäischen Geschichte, auch der wahrscheinlich außer über Europa hinausgehenden Geschichte hinein.
Das Ländliche ist immer schon Stoff in der Literatur gewesen. Und Sie haben mal geschrieben, dort in der Literatur sei die Ländlichkeit oft nicht nur Kulisse, sondern Akteur. Worin zeigt sich das?
Ja, auch da würde ich mal sagen müssen, wir haben natürlich verschiedene Phasen und Entwicklungen in der Literaturgeschichte, in denen diese Ländlichkeit in der Literatur angesprochen wird und auch eben die Besetzung des Ländlichen, ob sie sozusagen als eine Art Paradies, als eine Idylle angesprochen wird oder eben auch als eine Landschaft, die sozusagen zur Flucht einlädt, die also im Prinzip so finster dargestellt wird, das hat seine verschiedenen Konjunkturen. Und man wird vielleicht auch sagen können, der Aktionsradius, das, was eben aktiv von der Ländlichkeit ausgeht, ist dann eben die Vorstellung, dass da Sinnbilder geschaffen werden, die Gefühle ansprechen, die Menschen dazu motivieren, sich in einer bestimmten Art und Weise eben auf diesen Bereich des Ländlichen zu beziehen. Man muss aber auch, wie gesagt, dazu sagen, man braucht dazu auch die Voraussetzungen. Das heißt also die Vorstellung, dass wir sozusagen in die Ländlichkeit der alten Zeiten zurück wollten, was Krankheiten angeht, was die Infrastruktur angeht, was die Armut angeht, was die Abhängigkeit vom Klima angeht. Das sind Faktoren, die kann man sozusagen jetzt auf der Basis der Industriegesellschaft ein Stück weit distanziert betrachten und sich dann eben vorstellen, wir können uns dagegen schützen. In den ländlichen Verhältnissen der Vormoderne tatsächlich zu leben, war es ganz anderes und hat im Prinzip dann auf dem Weg zur Industriegesellschaft auch dazu geführt, dass größere Gruppen der Bevölkerung froh waren, nicht mehr sozusagen in diesen Zusammenhängen leben zu müssen. Die Literatur, um das zu sagen, ist ein Stück weit sowas wie eine Art Reflexionsfläche. Das heißt, sie bietet beides. Sie bietet im Prinzip Bilder der Ländlichkeit in der negativen Perspektive und eben auch umgekehrt sowas wie eine Art Idealisierung.
Vermag denn das Wissen darum, wie die realen Bedingungen auf dem Land sind, vermag ein solches Wissen, diese Sehnsucht ja abzustellen oder zu verringern?
Es ist ein Bildungs- und ein Aufklärungsproblem. Das heißt, man würde sagen können, im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte ist es so gewesen, dass dieser Bezug auf die Ländlichkeit sehr stark ideologischen Färbungen unterlegen war, mit einer völkischen Besetzung, aber auch mit der Vorstellung, dass der Sozialismus auf dem Land, also der Bauernstaat, eine bestimmte Rolle spielen können. Das waren sehr starke ideologische Färbungen, die das Bild des Landes, man könnte vielleicht sagen, insgesamt zu positiv gezeichnet haben. Demgegenüber glaube ich, dass ein Großteil der Bevölkerung in Europa, auch in Deutschland, auch über Generationen hinweg noch die Erinnerung daran hat, dass eben Landleben in den 50er Jahren, erst recht in der Zwischenkriegszeit, wenn sie ins 19. Jahrhundert zurückgehen, doch auch ein sehr hartes, ein sehr zumutungsreiches Leben gewesen ist und von daher eine gewisse Art von Balancierung auch stattfindet. Also die realen Verhältnisse auf dem Dorf zu leben, auch in der, sagen wir, in der infrastrukturarmen Umgebung sich aufzuhalten, die sind doch sehr unterschiedlich von dem, was die Landmagazine beispielsweise in farbenfrohen Bildern vom ländlichen Raum zeigen.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es, also der Protagonist sozusagen, der Auslöser dieser heutigen Sendung, der Unternehmer, der von einem etwas städtischeren Gebiet ins ländliche Gebiet zieht, hat der eigentlich auch Vorbilder? Hat es das immer schon gegeben, dass Leute aufs Land gezogen sind und sich dort aber eher eine Villa eingerichtet haben als ein Bauernhaus und im Grunde ja die Annehmlichkeiten des städtischen Lebens dann in der schönen ländlichen Umgebung ja das miteinander verknüpfen wollten?
Also in satirischer Form gibt es das auf jeden Fall. Das heißt also eben der Städter, der aufs Dorf zieht, wenn Sie eben an Ludwig Thoma beispielsweise denken, an die Ferienkinder, die da im bayerischen ländlichen Raum ankommen, also aus der Großstadt in den ländlichen Raum ankommen und da dann eben von der Dorfjugend an der Nase herumgeführt werden beziehungsweise zum Narren gehalten werden. Das ist ein Thema, was sich auch in der älteren Satire schon findet. Wir haben aber umgekehrt, auch das muss man sehen, die Literatur selbst ist ja in gewissem Sinne bürgerliche, eine Bildungsschicht getragene Einrichtung. Das heißt, die ersten Bilder vom Ländlichen sind dann umgekehrt wieder Satiren auf die Bauern auch gewesen. Aus deren Perspektive dann wiederum einen Blick auf die Stadt zu werfen, auch auf die Brüche, die mit dem Übergang von Stadt und Land verbunden sind. Das ist etwas, was wir beispielsweise bei Bertolt Auerbach in der Literatur des 19. Jahrhunderts, also in den berühmten Schwarzwälder Dorfgeschichten finden.
Professor Werner Nell, Literaturwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Der Lärm des Brauchtums, warum die Kuh die Glocke braucht. Der Tag in HR2 Kultur. Wie wichtig Kuhglocken sein können, das lässt sich übrigens auch bei Friedrich Schiller nachlesen. Und zwar in diesem Falle nicht im Lied von der Glocke, denn da geht's ja um eine Kirchenglocke, sondern gleich am Anfang seines Schauspiels Wilhelm Tell. Da unterhalten sich der Hirte Kuoni, sein Hirtenknabe Seppi und der Fischer Ruodi.
Lug, Seppi, ob das Vieh sich nicht verlaufen.
Die braune Liesel kenne ich am Geläut.
So fehlt uns keine mehr, die geht am weitsten.
Ihr habt ein schön Geläute, Meister Hirt. und schmuckes Vieh. Wie schön der Kuh das Band zu Halse steht.
Das weiß sie auch, dass sie den Reihen führt. Und nehme ich ihr's? Sie hört auf zu fressen?
Ihr seid nicht klug, ein unvernünftiges Vieh.
Ist bald gesagt, das Tier hat auch Vernunft.
Tja, ob das Tier, in diesem Fall die Kuh, Vernunft hat, das werden wir jetzt nicht ausdiskutieren mit Friedrich Schiller, aber Empfindungen hat sie durchaus, die Kuh, und deshalb haben einige Wissenschaftler in der Heimat von Wilhelm Tell, der Schweiz, vor ein paar Jahren versucht herauszufinden, wie belastend es eigentlich für eine Kuh ist, ihr schönes Geläut zu tragen, ihre Kuhglocke. Was sie herausgefunden haben, die Wissenschaftler, das empfanden dann nun wieder einige Schweizer Bauern als bar jeder Vernunft, berichtet unser Mann in der Schweiz, Jan Breuer.
Eigentlich ist Bauer Hans Brunner aus Ander im Schweizer Kanton Graubünden die Ruhe in Person. Das Leben in den Bergen hat eben sein eigenes Tempo. Nur bei diesem Thema, da kann sich der 50-Jährige einfach nicht zurückhalten.
Von mir aus gesehen nicht raus. Sie können gerne nicht raus. Sie sollen einmal zur Alp gehen. Mag sehen, was das bedeutet, eine Schelle an einer Kuh haben. Die sollen da sehen und dann lernen sie es dann schon. Nebeline, wenn du mal das Pferd zählen. Jeden Tag tust du das Pferd zählen.
Was so viel heisst wie, die spinnen doch, die Wissenschaftler. Was den Bauern die Zornesröte ins Gesicht treibt, ist eine wissenschaftliche Studie. Dabei geht es um die Almkühe und um die Glocken, die sie zwischen Frühling und Herbst um den Hals tragen, damit sie im offenen Gelände leichter gefunden werden. Seit Jahrhunderten ist das so und wohl niemand hat sich bisher ernsthaft gefragt, ob das Tragen der bis zu 5 Kilogramm schweren Glocken für die Tiere Folgen haben könnte. Bis eben die Forscher aus Zürich auf den Weiden auftauchten. Mehr als 100 Tiere von 25 Höfen haben sie untersucht, studiert, getestet. Die einen trugen die Glocken, die anderen nicht. Am Ende stand ein verblüffendes Ergebnis. Die Glocken sind laut, zwischen 100 und 115 Dezibel im Durchschnitt. Edna Hillmann, die Projektleiterin.
Es wäre etwa ein Presslufthammer direkt am Ohr. Und die SUVA würde sagen, am Arbeitsplatz sind nicht mehr als 85 Dezibel zugelassen und die Glocken sind mehr als doppelt so laut.
Die Kühe mit Glocke bewegten sich und ihren Kopf außerdem deutlich weniger als die ohne. Und sie hatten weniger Appetit. Die Wiederkäuerdauer reduzierte sich pro Tier und Tag um bis zu 2,5 Stunden. Ob das nun am Gewicht der Glocken lag oder an der Lautstärke, das konnten die Forscher der ETH nicht genau ermitteln. Das Fazit der Untersuchung ist dennoch eindeutig, die Glocken sind ein wahrer Albtraum fürs Vieh. Deshalb empfehlen die Wissenschaftler einen Wechsel zu modernen Ortungsmethoden. GPS-Chip im Ohr statt Glocke um den Hals. Für viele Bauern in der Schweiz allerdings undenkbar. Nicht nur die Musik der Berge, im Sommer würde damit verloren gehen. Bauer Hans Brunner sagt, was wohl die meisten denken.
Kuh ohne Glocke, Glocke ist keine Kuh, keine richtige.
Eine Kuh ohne Glocke ist keine richtige Kuh.
Skeptische Reaktionen also auf eine wissenschaftliche Studie in der Schweiz, die untersucht hat, wie schwer eine Kuh an ihrer Glocke trägt und wie laut diese Glocke ihr in den Ohren klingt. Eine Kuh ohne Glocke ist keine richtige Kuh, sagt also der Schweizer Bauer, den wir gehört haben, was natürlich biologisch falsch ist, aber kulturell durchaus richtig sein kann. Aber was ist schon richtig und falsch, wenn es um das Leben auf dem Land geht? Was ist das Land überhaupt im Gegensatz zur Stadt oder in Verbindung mit ihr? Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Marc Redepenning, Kulturgeograf an der Universität Bamberg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glam, ich grüße Sie.
Eine Kollegin von Ihnen, die als Dorfplanerin arbeitet und selbst auf dem Land lebt, hat unlängst darüber berichtet, dass sie, wenn sie frisches Gemüse haben will, 30 Kilometer in die nächste Großstadt und auf den dortigen Wochenmarkt fährt, um einzukaufen, weil der Biobauer in ihrem Dorf nur einmal in der Woche frisches Gemüse hat und das auch nur auf Vorbestellung per Fax. Holen sich die Städter immer mehr Land in die eigenen Mauern?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Trend, den wir eigentlich in den letzten Jahren recht gut beobachten können. Wir haben ja quasi in den Städten eine unglaubliche Verbesserung der Lebensqualität festzustellen, wenn wir das über die letzten 30 Jahre einfach mal betrachten. Man muss sich nochmal vor Augen führen, dass wir so eine Erfindung quasi wie Fußgängerzonen gehabt haben, die dafür gesorgt haben, dass der Autoverkehr aus der Stadt herauskommt. Wir können auch in der, sag ich mal, Sozialpolitik, gerade jetzt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, viel stärker beobachten, dass wir dörfliche Unterstützungsstrukturen in den Stadtteilen, in den Stadtquartieren etablieren wollen, wo wir immer mehr Kümmerer suchen, die sich um die alten Menschen im Stadtteil kümmern und damit eigentlich so eine Art im positiven Sinne gewendete soziale Kontrollfunktion hier als Unterstützungsfunktion in die Städte holen. Und dann gibt es natürlich noch die großen Bewegungen zum urbanen Gartenbau, die zunächst mal als Lebensstilphänomene begonnen haben, die jetzt aber in viel stärker formalisierte Strukturen übergegangen sind. Denken Sie an so etwas wie die solidarische Landwirtschaft. Wir haben in Bamberg zum Beispiel Selbsterntegärten, wo es wirklich darum geht, das Land mit seinen agrarischen Formen in gewisser Weise auch in die Stadt zu bringen, auch wenn klar sein muss, dass diese Form natürlich nicht eine ganze Stadt ernähren kann. Auf der anderen Seite ist das Land industrialisierter geworden. Die Landwirtschaft, die wir gerade in den peripheren ländlichen Regionen finden, die ist alles andere als die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die wir gerne noch in unseren Köpfen haben. Die ist globalisiert, die ist industrialisiert und da wird vieles gar nicht mehr für die kleinen lokalen Märkte produziert, sodass das Beispiel, von dem Sie berichtet haben, sicherlich überspitzt ist, aber da ist auch ein Körnchen Wahrheit dran.
Nun ziehen ja umgekehrt auch viele Leute von der Stadt aufs Land, behalten vielleicht sogar noch eine Zweitwohnung in der Stadt. Was sind das für Leute und aus welchen Motiven ziehen die aufs Land?
Ja, es ist gar nicht so einfach zu sagen. Das sind sehr unterschiedliche Personengruppen, die wir hier auffinden. Sagen wir es so, wir haben es in unserem Leben quasi mit drei großen Wanderungszyklen zu tun. Das erste Mal wandern wir eigentlich ganz häufig nach der Geburt, wenn wir als Kinder mit den Eltern eine neue Wohnung suchen. Und diese Wohnung ist häufig in ländlich geprägten Gebieten. Als Geografen sprechen wir da auch vom suburbanen Gebiet. Das ist nicht das klassische flache platte Land, was wir so in unseren Köpfen haben. Es sind in aller Regel ehemalige Dörfer, die jetzt baulich stark überprägt sind mit Neubauten, die aber in guter Erreichbarkeit zu den Städten sind, weil da nach wie vor die Arbeitsplätze für die Familien sind. Also wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, vor allen Dingen Familien mit Kindern, die quasi die Eigenheimsbedürfnisse in diesen suburbanen, ländlich geprägten Regionen stillen.
Anlass für unsere Sendung und damit auch für unser Gespräch über das Landleben ist die Klage eines Unternehmers in Oberbayern gegen das Geläut von Kuhglocken. In einem Artikel über diesen Mann, erschienen bei Zeit Online, heißt es, dieser Unternehmer habe ein Bauernhaus so für sich umgebaut, dass es nicht mehr nach Bauernhaus aussah, sondern nach Kalifornien, steht da. Für ihn bedeute Landleben bei offenem Fenster schlafen zu können, deshalb wohl auch sein Problem mit den Kuhglocken. Ist diese Herangehensweise typisch für Menschen, die heutzutage aufs Land ziehen?
Also ich glaube nicht, dass das typisch ist, aber es ist natürlich ein Problem, was dahinter steht und was hier sehr deutlich herauskommt. Wir haben es neben den Familien sicherlich noch mit einer zweiten Gruppe zu tun, die sich sozusagen Entschleunigungsprogramm auf dem Land erwarten. Die ländliche Idylle, die wir ja sehr stark in unseren Köpfen haben, wir sprechen auch von Raumbildern der ländlichen Idylle, die quasi hier handlungsleitend sind, die man versucht mit aller Kraft eben auf dem Land wiederzufinden, ausleben zu können. Und hier stellt quasi das Land in gewisser Weise einen Möglichkeitsraum dar, sich in Formen mit Bauten, mit Häusern, Lebensstilen verwirklichen zu können, was so einfach in der Stadt, denken Sie nur an hohe Grundstückspreise, hohe Mieten, nicht möglich ist. Das allerdings sind häufig Ideen vom Landleben, die mit der Realität dort überhaupt nichts zu tun haben können. Das muss nicht sein, aber es kann eben sein.
Das heißt, der Kontrast zwischen den Zuzüglern, die auf das Land gehen, und der übrigen Landbevölkerung, die dort von Kindesbeinen an lebt, der ist so groß, dass es da auch immer häufiger zum Zusammenprall kommt, so wie man das jetzt in der oberbayerischen Gemeinde Holzkirchen erleben?
Das ist sicher ein Sonderfall. Er kann so groß sein, dass es dort zu Konflikten kommt. Ich glaube, diese Konflikte sind gar nicht so selten. Aber mir ist diese Zuschreibung, die Zuzügler gegen die Alteingesessenen, ein bisschen zu einfach gebaut. Vielleicht hilft es, und das ist so ein Gang in der kulturgeografischen Forschung, sich anzuschauen, welche Erwartungshaltung wir eigentlich an das gute Leben auf dem Land haben. Und diese Rahmungen, diese Erzählungen, die schwanken immer so ein bisschen zwischen Modernismus, dass das Land entwickelt werden soll. Das ist ja auch ganz wichtig in der Politik zur Gestaltung des ländlichen Raumes. Und dann eine andere Seite, die wir ganz gerne so als Pastoralismus, als die bewahrenden Strukturen bezeichnen. Da will man eigentlich überhaupt keine Entwicklung haben, sondern möchte das möglichst lange vorfinden, was wir auch historisch mit dem Land leben. Überschaubarkeit, Ruhe verbinden. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Realität ländlicher Räume. Also ganz einfach ist es nicht, diesen Konflikt zwischen Schwarz und Weiß zu verteilen, aber es hilft vielleicht, sich diese Konfliktkonstellation zwischen Ansprüchen, die wir an ländliche Räume haben, im Spannungsfeld von Pastoralismus, Bewahrung und Modernismus, Entwicklung zu verorten. Und dafür wiederum ist es eigentlich ein ganz treffendes Beispiel, finde ich.
Professor Marc Redepenning, Kulturgeograf an der Universität Bamberg. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Einen Tag über das Landleben, genauer gesagt darüber, wie auf dem Land Tradition und Ruhebedürfnis aufeinanderpallen können. Der Lärm des Brauchtums, warum die Kuh die Glocke braucht, so haben wir diesen Tag genannt. Und wenn wir über Glocken reden, auch wenn es Kuhglocken sind, dann lassen wir dabei, wie Sie schon gemerkt haben, dürften auch die Kirchenglocken nicht völlig beiseite. Denn wenn es um das Landleben geht, dann hilft ja der Satz, lasst die Kirche im Dorf gerade nicht weiter. Lassen wir uns also von der englischen Schriftstellerin Dorothy Sayers einiges über das Wechselläuten erzählen, über das Läuten verschiedener Glocken in wechselnder Reihenfolge.
Die Kunst des Wechsel- oder Variationsläutens ist eine englische Besonderheit und, wie alle englischen Besonderheiten, der übrigen Welt unbegreiflich. Für den musikalischen Belgier zum Beispiel ist ein wohl abgestimmtes Geläute dazu da, Melodien zu spielen. Der englische Kampanologe dagegen sieht im Läuten von Melodien ein kindisches Spiel, das man getrost den Ausländern überlässt. Zum rechten Gebrauch der Glocken gehört für ihn das Austüfteln mathematischer Permutationen und Kombinationen. Wenn er von der Musik seiner Glocken spricht, meint er nicht etwa Musik im Sinne der Musiker, noch weniger das, was der gewöhnliche Sterbliche unter Musik versteht. Für den gewöhnlichen Sterblichen indessen ist das Wechselläuten nur Lärm und eine Belästigung obendrein. Erträglich höchstens bei großer Entfernung oder im milden Glanz sentimentaler Erinnerung. Der erfahrene Glöckner dagegen erkennt zwischen den verschiedenen Variationsmethoden tatsächlich musikalische Unterschiede. In Wahrheit aber will er nur sagen, dass die englische Methode des Läutens mit Rad und Seil erst jeder einzelnen Glocke ihren vollsten und edelsten Klang verleiht. Seine Passion, und eine solche ist es, findet ihre Befriedigung in der mathematischen Vollendung und mechanischen Vollkommenheit. Und wenn seine Glocke sich in eleganten rhythmischen Bögen von der ersten an die letzte Stelle und wieder nach vorn begibt, erfasst ihn eine heilige Begeisterung.
Der Glockenschlag, so heißt der Roman von Dorothy Sayers, aus dem diese Passage stammt. Dass sich auch Kuhglocken so melodisch läuten lassen, dass daraus beeindruckende musikalische Werke entstehen, dafür gibt es ja eine ganze Reihe beeindruckender Beispiele. Meine Kollegin Natascha Pflaumbaum wird uns das jetzt demonstrieren. Und lassen Sie sich bitte nicht vom Auftakt abschrecken.
Kuh und Klassik unterhalten eine fröhliche Schwesternschaft, die immerhin schon über 100 Jahre währt, und zwar bis heute noch als wechselseitige Inspiration. Die Kuh mit klassischer Musik im Stall beschallt. So wissen wir, ist entspannter, gibt mehr Milch und hat dabei weniger Stress. Der Dirigent, der seine Kühe streichelt, so wissen wir, ist es auch. Also entspannter. Aber dazu später mehr. Kühe tragen Glocken, damit der Bauer sie auf der Alm wiederfinden kann. Bei Gewitter, bei Nebel hört er sie. Die Glocke ist ihr analog-akustisches GPS. Die Glocke verleiht einer ganzen Landschaft ihren Klang. Es ist eine Art Grundton Q. Aber manche sagen auch die schönste Melodie der Berge. Und weil nur wenige Sekunden des Grundtons Q Bilder in unseren Kopf bringen, grüne Wiesen, blauer Himmel, Berge, Kühe, Milchkannen, Käse vielleicht, gehört der Glockenklang zu den wenigen akustischen Signalen mit Sofortwirkung, die auch für die klassische Musik attraktiv sind. Ähnlich dem Morse-SOS. Experte in dieser akustischen Kopfkinomalerei war Gustav Mahler, der vor etwa 100 Jahren in nahezu allen seinen Sinfonien Kuhglocken verwendet hat, hier ganz leise im Hintergrund zu hören. Um so ein Paradies auf Erden nachzuzeichnen, eine Bergwelt-Idylle aus weiter Ferne. Mahler malt ein Alpenkopfkino mit der Kuhglocke. Es geht nicht nur um die Kolorierung dieser Idylle, es geht auch um die Herausforderung, echte Welt in ein hochartifizielles Konstrukt wie eine Sinfonie einzuschleusen, ohne dass man stutzt oder es komisch findet. Thank you. Richard Strauss trieb genau dieses musikalisch-metaphorische Spiel auf die Spitze in seiner Alpensinfonie. Darin machte er die Alpen zum musikalischen Programm, indem er ein großflächiges Bergpanorama malte mit vielen verschiedenen musikalischen Farben, also ungewöhnlichen Instrumenten. Mit Wind- und Donnermaschine, diversen Trommeln, Glocken und auch Kuhglocken, in der Partitur als Herdengeläut aufgeführt. Es ging ihm um musikalische Buntheit und um vermeintlich banale Klänge subtil in einen großen Orchesterklang einzuweben. Man hört sie kaum. So richtig populär ist die Alltagskuhglocke in der neuen Musik bis heute. Die Komponistin Isabel Mundry hat ein Werk für 15 Kuhglocken komponiert, das erst im vergangenen Jahr gerade uraufgeführt wurde. Der Japaner Tore Takemitsu verwendet in seiner Komposition From Me Flows What You Call Time auch echte Kuhglocken. Die Kuhglocke macht die klassische Musik, die ja für sich den Anspruch hat, absolut zu sein und damit nicht referenziell, für kurze Momente konkret. Sie bringt Spuren von Narrationen in die Musik, erzählt Geschichten. Und um auf den Anfang zurückzukommen, der Dirigent John Elliott Gardiner holt Energie und Inspiration aus seinem eigenen Kuhstall. Die Hände, die eben noch in den Konzertsälen der Welt Bach, Beethoven, Schumann dirigierten, werden von Ingrid, einem Obrak-Rind, genüsslich abgeschleckt. Man sieht also, Kühe sind sehr wichtig für die Klassik.
Das hat uns die Kollegin Natascha Pflaumbaum gerade vorgeführt. Dass Kuhglocken nicht immer Musik in den Ohren von Menschen sind, das ist ja, wir erinnern uns, der Anlass unserer heutigen Sendung. Denn ein Ehepaar im oberbayerischen Holzkirchen hat bereits mehrfach geklagt gegen das Kuhglockengeläut in seiner Nachbarschaft. Und die jüngste Klage ist heute vom Oberlandesgericht München abgewiesen worden. Aber es gibt ja noch den Bundesgerichtshof. Kuhglocken gehören zur bayerischen Lebensart, hat, wie schon erwähnt, heute die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU gesagt. Reden wir also über bayerische Lebensart und ihren musikalischen Ausdruck, und zwar mit dem Musiker Hans Well. Er und seine Brüder waren die Band Biermöselblasen, die inzwischen aufgelöst ist, und er und seine drei Kinder bilden inzwischen die Band Wellbappen. Außerdem hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Das rote Bayern, denn Hans Well erinnert auch immer wieder gerne daran, dass der Freistaat Bayern seine Existenz nicht etwa der CSU verdankt, sondern dem Sozialisten Kurt Eisner. Guten Abend, Herr Well.
Guten Abend.
Haben Sie bei Ihrer Musik Verwendung für Kuhglocken?
Ja, haben wir ab und zu mal eingebaut. Also wenn man irgendwas parodiert hat, zum Beispiel haben wir mal so eine Parodie gehabt über Bruno den Braunbären mit Alphorn, und da haben wir immer so Kuhglocken so leise dann eingeläutet, weil, um Alpenatmosphäre herzustellen. Aber in der Volksmusik, so die ich kenne, da ist das eigentlich überhaupt nicht üblich. Eher so in Kunstmusik, wie Sie jetzt gesagt haben, also in artifizieller Musik wie von Wagner oder, nicht Wagner, Schmarrn, also von Mahler oder eben von Strauss, die Alpensymphonie.
Sie sagen, Kuhglocken verwenden Sie zum Parodieren. Man parodiert ja etwas, was man am liebsten nicht ernst nehmen würde, aber doch irgendwie ernst nehmen muss, und auf das man dann in dieser parodierenden Weise reagiert. Heißt das, Kuhglocken stehen dann doch für eine Musik, mit der Sie, ich sag mal, aus ideologischen Gründen nichts zu tun haben wollen?
Ja, das ist jetzt doch, glaube ich, schon, hat viel mit Tourismus zu tun. Also es gibt ja so Kuhglockenleute, die so Melodien spielen und so auf Heimatabenden, die eher für die Touristen abgehalten werden. Und von daher eben diese Parodie von uns. Also man hat eher diesen Show-Effekt parodiert, diese Kuhglocken eben stattfinden, diese Horror-Monster, Jodel-Horror-Monster-Shows zum Beispiel. Sie sind vom Fernsehen, ich kenne sowas eigentlich bloß vom Fernsehen, und mit aufgemaschelten und aufgewandelten Dirndlträgerinnen.
Ihre Musik, das ist jedenfalls Ihr Wunsch, soll heimatverbunden, aber nicht konservativ sein. Mit Texten lässt sich sowas sicherlich problemlos zum Ausdruck bringen, aber kann man es der Musik selbst auch anmerken? Was tun Sie daran, dass man es der Musik auch anmerkt?
Also das ist natürlich, bei uns war das immer sehr stark abhängig vom Text, und Parodie merkt man natürlich, oder Satire. Und nur dazu, also in dem Fall, wenn man dann zum Beispiel Alphorn spielt, Zwischenspiel mit Alphorn macht, drei Alphörner, und dann der Polter hat da immer so eine kleine Kuhglocke dann geläutet dann dazu, dann war schon klar, wenn man so einen Text über Bruno den Braunbären zum Beispiel macht, was damit gemeint ist. Dass man eben die Jagd, die auf den Bruno dann beginnt, und er ist irgendwo dann abgeknallt worden in irgendeiner Felsenwand, und das hat man halt damit karikiert.
Die Kuhglocke gehört zum Klang Bayerns, jedenfalls so wie wir, wie den viele von uns im Ohr haben und wie die Kläger, über die wir hier gesprochen haben, ihn sehr als unschönes Geräusch im Ohr empfinden. Also er gehört zum Klang Bayerns. Sie machen Musik für Bayern aus Bayern heraus. Welche Inspiration ziehen Sie denn aus der Geräuschkulisse des ländlichen Bayerns? Was gehört da für Sie dazu?
Ja, auf alle Fälle Kuhglocken weniger, weil es einfach bei uns unüblich war. Ich war ja lang selber, habe ich Kühe gehütet, also in meiner Kindheit. Und da hab ich nie eine Kuh, bin ich keiner Kuh begegnet, die eine Glocke umgehabt hat. Und ich meine, natürlich ziehe ich weniger an Geräuschkulisse raus, als am Flughafen zum Beispiel jetzt. Also was da so in München am Franz-Josef-Strauß-Flughafen oder wenn ich jetzt in Frankfurt wohnen würde, dann wäre man natürlich ein Kuhglockengeräusch lieber als diese Starts und Landungen, das ist klar. Aber ja, es hat natürlich hat's für viele Leute hat's schon damit zu tun, also dass wenn sie Kuhglocken hören, das ist, hat schon was mit Heimat zu tun, weil je näher man die Berge kommt, umso mehr hört man es dann. Es ist ja vorher in einem Beitrag, glaube ich, gesagt worden, das hat man natürlich benutzt früher, dass die Kühe nicht abhanden kommen. Man hat es natürlich leicht wieder gefunden, wenn man das Glockengeräusch gehört hat. Und ansonsten wollte ich natürlich nur sagen, also dass die Bauern bei uns, Holzkirchen ist übrigens überhaupt nicht in die Berg, das ist gehört zwar zum Tegernseer Tal, aber es ist doch so 30 Kilometer noch von den Bergen weg, 20, 30 Kilometer mindestens. Und die Bauern bei uns, also die jetzt klagen, die haben natürlich ein bisschen Mitschuld an dem Ganzen, weil sie haben natürlich ihre Baugrundstücke zu Höchstpreisen an irgendwelche Invasoren und Investoren aus dem Norden, auch vielleicht aus dem Frankfurter Raum, an Banker, Steuerberater, Zahnärzte im Ruhestand und so weiter verkauft. Und auf einmal haben sie Nachbarn, über das dann natürlich als Saubreißen schimpfen, aber im Grunde genommen haben sie es schon irgendwie selber mit verschuldet, dass sie auf einmal so eine Nachbarn haben.
Sie haben ja auch eben zu Recht darauf hingewiesen, dass zur bayerischen Klangkulisse auch der Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München gehört. Also Bayern ist dann doch kosmopolitischer natürlich, als das vielen von uns hier auf Anhieb vorkommen mag. Wie sehr hat sich denn Bayern, so wie Sie es wahrnehmen, inzwischen entfernt von dem Bild, das die meisten von uns davon haben und das früher womöglich auch ein tatsächliches Abbild gewesen ist?
Also das Bayern meiner Kindheit ist natürlich schon längst der Klischee. Also es gibt kaum mehr kleine Bauern, das ist der Strukturwandel, so ein euphemischer Begriff, hat sich also bei uns genauso breit gemacht wie in anderen Regionen. Das heißt, der Trend ist eher zu Milchfabriken mit 1000 Kühen, damit man mit Kanada oder Amerika, irgendwelchen US-amerikanischen Farmen konkurrieren kann. Und das Ganze hat natürlich seinen Preis. Also das heißt, die kleinen Bauern, wie jetzt in Holzkirchen, das eine Bayerin ist, die da geklagt hat oder gegen die geklagt worden ist, die verschwinden ja immer mehr oder sind schon verschwunden. Also das ist im Grunde genommen nach dem Motto wachsen oder weichen, ist das bei uns natürlich in Bayern leider Gottes auch so gekommen, dass in 10 Jahren vermutlich wirklich die letzten bäuerlichen Betriebe, die letzten kleinen Bauern verschwunden sind. Also was früher große Betriebe waren, die kehren inzwischen zu den Kleinen, die nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und das wirkt sich ganz massiv auf die Landschaft aus und wirkt sich nicht bloß auf die Landschaft aus, sondern auf die Kultur, weil Bayern ist ein Volksstamm, der geprägt ist von der bäuerlichen Kultur. Und das merkt man bei unserer Musik, wenn wir Volksmusik machen. Ohne diese bäuerliche Kultur wäre das alles nicht vorhanden.
Hans Well, bayerischer Musiker und Beobachter der bayerischen Kultur. Haben Sie vielen Dank. Der Lärm des Brauchtums, warum die Kuh die Glocke braucht. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen, dass Sie jetzt einen angenehmen Abend einläuten können.